our Liebe. Be our Liebe.
Be our Liebe.
Be our Liebe. Darüber müssen wir reden.
Be our Liebe.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous.
Hey Livia, kennst du? Du bist an einer Homeparty und irgendwann schlägt irgendjemand das Lied «Toxic» von Britney ab.
Oh ja, und alle gehen voll dazu ab. Den Text tut mir leicht beschwipst, manchmal auch grosszügig ignorieren.
Ja, das ist doch irgendwie ein Widerspruch eigentlich. Also eigentlich macht es dann im Moment mega Freude, aber eigentlich ist es ein bisschen daneben.
Ja, genau. Und heute reden wir genau über das Dilemma. Bei uns zu Gast ist Raffaella Kolb. Sie ist DJ, legt Popmusik auf und schreibt ihre Masterarbeit über eine feministische Perspektive auf die Popmusik und über ihre persönliche Guilty Pleasure an der Popmusik.
Bevor wir aber mit dem Talk loslegen, hören wir noch «End of the Road» von der Noga Ires. An der Technik bin nicht ich, Martina.
Und das Gespräch später für ich, Livia.
Dum, dum, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny. You run from me, no, I'm running, no, I pardon no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a pickpocket. You had the mic, now you can't drop it. Dum, dum, dummy, once nobody. I'm coming, sit though. I don't know what really, really happens at the end of the road. I'm up for the challenge to show I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got Suzanne in my baggage. Got a list in my bucket. Squeeze a sponge, drop the pocket. I fit in any socket. Close the door, I'm a knock it. I got my ticket, I'm a flea. Selling overseas. I just blink and get a fee. What ya think of me?
Ceilings, but I burn in the sun. I never miss one shot. I'm sick as a gun. I got more toe friends. I'm dead as they come. Like, hey, I'm on the way. I left my body in the mattress by the San Francisco Bay. No, there's a cop named Mordecai behind my pirated Mercedes. When we crash, I hit the ER. This is a thriller. I did it for the PR. I did it for the VR. I didn't know when there's a dynamo back in the back of the fridge. I go back into my triple attack and battery as in my sex in the cabin. As you crack my doggies run bags, I just sell them to bag it up, bag it up, bag it up.
I don't know what really, really happens at the end of the road.
Auer Liebe.
Wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Bei aller Liebe, wir reden heute über das Ambivalenzverhältnis zu der Popmusik aus feministischer Perspektive. Und zwar mit Raffaella Kolb. Sie ist DJ, hat an der ZHDK Kulturpublizistik studiert und ihre Masterarbeit zu genau diesem Thema geschrieben. Aktuell macht sie Kommunikation vom Club- und Konzerthaus Salzhaus zu Winterthur. Raffi, schön bist du da bei uns im Studio.
Ja, danke für die Einladung.
Raffi, welches Lied aus der Hitparade läuft bei dir gerade aktuell auf und ab?
Ja, das ist relativ einfach. Und ich schäme mich auch nicht dafür, das mal. Es ist Harry Styles, As It Was. Und Hitparade technisch würde ich sagen, vielleicht Lizzo. Ich höre recht viel Lizzo. Finde sie cool. Genau.
Was gefällt dir an diesen beiden? Also vielleicht auch Harry Styles?
Hey, Harry Styles ist schon ein bisschen ein Phänomen. Und irgendwie so, es funktioniert alles um ihn herum mega gut. So der Weg vom irgendwie von dieser Boyband sich loslösen und seine Queerness. Es ist einfach so das Gesamtpaket, sein Style. Er als der erste Mann auf dem Vocover in einem Kleid. Irgendwie, es funktioniert alles recht gut. Genau.
Und so aus feministischer Perspektive, wie würdest du sein Auftreten und auch seinen Erfolg beurteilen?
Uff, da fragst du mich jetzt gerade etwas, wo ich mir beim Harry Styles so ins Detail noch nicht so überlegt habe. Ich könnte so sehen, ich dachte, kommt Lizzo als Beispiel.
Kann man auch.
Hey, ich glaube, der Harry Styles hat natürlich schon mit dem Thema, also mit seiner Queerness und eine queer-feministische Perspektive auf Pop, glaube ich, schon Impact. Und ist auch darum irgendwie spannend zu betrachten. Und jetzt auf Lizzo betrachtet, hey, sie hat natürlich innerhalb ihrer Musik mega fest die Body Positivity, die sie vermittelt. Sie als Woman of Color bringt dort recht viel mit. Und ich glaube, das hat viel Empowerment zu bieten für sehr viele Personen. Genau.
Also kannst du eigentlich mit gutem Gewissen sagen, ja, die zwei höre ich gern und fühlst dich nicht so ein bisschen, ist dir nicht so ein bisschen unwohl dabei, das zu sagen oder so ein bisschen eine versteckte Scham, sondern findest, ja, das kann man gut sagen.
Hey, ich glaube, das kann man gut sagen. Ich glaube, wir werden später im Gespräch das auch noch ein bisschen vertiefen und auf Pop allgemein sprechen kommen. Und es gibt genug, wo man an Pop kann irgendwie kritisieren. Aber nein, ich höre natürlich schon gerne einfach Popmusik und mache das auch mit gutem. Oder zumindest halb gutem Gewissen. Jetzt, nachdem ich meine Masterarbeit abgeschlossen habe, sogar mit einem besseren, wie wo ich daran angegangen bin, als Schreiben. Genau.
Und über genau das reden wir ja heute. Eben der Titel deiner Masterarbeit ist ja Guilty Pleasure, also eben so das Vergnügen, wo man sich aber auch so ein bisschen schuldig fühlt. Was heisst denn das genau? Kannst du das mal erklären, was du mit dem meinst?
Also ja, das Guilty Pleasure, wie du sagst, ist ein Vergnügen, wo man sich ein bisschen schämt dafür. Und ich habe eine feministische Polemik geschrieben über Pop, Schuld und Lust. Und ich habe wie mal die Begriffe ein bisschen auseinandergenommen. Ich habe über mein eigenes Pleasure geschrieben, wo ich, also das Lustempfinden, das ich habe an Popmusik. Und das ist irrational, weil Lust ist irgendwie etwas Irrationales. Und jetzt habe ich was Guilt. Und, also Pleasure. Und ich fühle mich aber eben auch schuldig, weil wenn ich das genauer betrachte und irgendwie Pop sehe als Teil von patriarchalen und kapitalistischen Verhältnissen, kann man eigentlich nicht dahinterstehen. Und dann habe ich das versucht, wie zusammenzubringen. Und weil eigentlich steht sich die Schuld und die Lust ja wie diametral entgegen. Und ich habe wie den Versuch gestartet, das Lustempfinden und die Schuld wie dialektisch und gegenseitig nutzbar zu machen. Und wie Lösungsansätze zu finden, wenn ich mit dem Problem und den Widersprüchen umgehen kann. Genau.
Hast du ein Beispiel für einen Künstler, wo eben in dir das Gefühl auslöst, so Guilty Pleasure?
Hey, ich glaube, es gibt wie nicht ein Beispiel. Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, es ist schon Pop als grosses Kunst oder Popmusik und Popkultur als Gesamtkonstrukt, wo ja natürlich wir sind jeden Tag, vor allem irgendwie Popkultur umgibt uns in allem, was wir machen. Und es ist mega irgendwie ausschlaggebend, für wie wir aufwachsen, mit was wir aufwachsen. Ich glaube, es ist schwierig, das auf eine Künstlerin oder einen Künstler irgendwie zu beschränken. Ich glaube, das kann ich nicht machen, nein. Sondern mehr so als Gesamtkonstrukt und auch auf meine Sozialisation bezogen, als Teenie zum Beispiel. Genau.
So ein bisschen generelles Unbehagen, das dich da
ja, mega fest.
So in dieser Popmusik gegenüber
absolut.
Die du gehabt hast. Genau, gehen wir doch mal so ein bisschen auf das Guilty ein? Oder eben so ein bisschen auf das Unbehagen, etwas, wo dich ungut dunkt. Was ist das, wo dich stört? Man könnte einfach sagen, okay, eben Pleasure, es macht dir Spass, du hörst es gerne. Und das ist halt Geschmackssache, dass dir jetzt das gefällt. Wieso Guilty, wieso Schuld?
Eben, dass wir nochmal das auffassen mit dem Verhältnis, wo Pop drin stattfindet. Und das ist innerhalb von patriarchalen und kapitalistischen Verhältnissen. Und wenn wir jetzt schon ganz tief reingehen wollen, habe ich so eine Analyse gemacht, so von dem Pop-Feminismus. Weil ich habe irgendwie mich angefangen zu bilden und mit Theorie, feministische Theorie. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, Scheiße, irgendwie... Ich kann Pop gar nicht lässig finden, weil es ist ein Teil von dem, was ich ja eigentlich kritisiere. Und dann ist das immer, ich habe es immer versucht, ein bisschen mehr zu vertiefen. Und auch mir, wie ich irgendwie stattfinde als Person innerhalb von dem. Und als Teenie ist es eben für mich mega wichtig gewesen, mich irgendwie so ein bisschen zu definieren, meine irgendwie Halt können zu finden von Art und Weise anhand von Popkultur und irgendwie ich wollte mich definieren über das, ich habe mein Wissen mega fetischisiert. Ich habe so gefunden, hey, irgendwie das gibt mir so viel. Und dann, das habe ich, habe mich dort aber auch ein bisschen weg, das war eine andere Phase, ein bisschen mehr im Indie-Bereich und so.
Also hat es wie auch Identität
gegeben? Mega fest, das war absolut identitätsstiftend für mich. Und das ist halt echt irgendwie so ein bisschen aufgebrochen mit der Auseinandersetzung mit feministischer Theorie, weil das einfach gar nicht so ganz gut aufgeht, schlussendlich. Genau, also beantwortet das deine Frage so ein bisschen.
Okay, du hast gemerkt, wie es stimmt für dich nicht. In deiner Arbeit bringst du auch diverse Beispiele, zum Beispiel Beyoncé ist so ein Beispiel. Jetzt aus feministischer Perspektive, wo würdest du da irgendwie Kritik sehen? Oder bei ihr als Künstlerin oder eben bei ihrem Auftritt? Wie würdest du das beurteilen?
Hey, ich glaube, Beyoncé hat mega Kraft nach außen. Und das ist irgendwie mal toll, weil sie ist eine Frau und auch, sie ist auch eine Woman of Color. Und ich glaube, das hat mega, mega viel Empowerment-Möglichkeiten. Aber was halt auch passiert, und das ist ein bisschen passiert, also ich glaube, als Beispiel kann man dort die MTV VMAs, Music Video Awards, ich glaube 2014 war das, gewesen, hat sie einen Auftritt gehabt, wo hinter ihr in riesiger Neonschrift ist Feminist gestanden. Und das war wie so ein der Moment, gewesen, wo es plötzlich passiert ist, dass Feminismus hip geworden ist. Und so ein Mainstream, ich glaube, man kann ein an dem, also natürlich sind auch ganz viele andere Sachen ausschlaggebend, aber so ein bisschen als so ein Angelpunkt nehmen für das, dass dann irgendwie plötzlich Feminismus Mainstream geworden ist. Und man hat angefangen, Feminist-Shirts zu verkaufen und so cute Empowerment-Merch und Buttons. Und halt einfach der ganze, das der Feminismus quasi angefangen zu kapitalisieren. Man hat ein Produkt daraus gemacht. Und das bringt halt dazu, dass man wie dass, die Kämpfe, die Feminismus will, erreichen, also eine Gleichstellung beispielsweise, noch ganz viele andere, das lässt sich halt nicht mit T-Shirts auskämpfen. Man kann nicht Gleichstellung erreichen, indem man Feminist-Shirts verkauft. Und das passiert halt mega fest mit der Beyoncé und einerseits hat sie die Möglichkeit von Empowerment irgendwie weiterzugeben, aber Empowerment hat halt einfach auch Grenzen. Und eben, es ist mega gut und toll, wenn das passiert, aber Empowerment allein hat nicht die Möglichkeit, irgendwie Strukturen oder System zu verändern, was ja eigentlich ein Ziel von einem kämpferischen Feminismus wäre oder sein sollte, meiner Meinung nach.
Also auch da eigentlich so ein bisschen ambivalent, oder? Einerseits Empowerment, sie ist auch eine Frau, die eben Raum einnimmt, in der Öffentlichkeit ist und gleichzeitig eben so ein bisschen die Marktlogik, wo nachher der Feminismus drin ankommt, kann man das so sagen?
Genau, ich habe es jetzt zum Beispiel in meiner Masse Pop-Feminismus genannt. Es gibt Menschen, die nennen es Marktfeminismus. Es gibt genug Mainstream-Feminismus, weißen Feminismus. Es wäre alles so ein bisschen in der gleichen Kategorie, wo so ein bisschen das Ziel, das eigentlich angestrebt werden sollte, ein bisschen aus den Augen verliert. Weil sobald man ein Produkt macht aus Feminismus, dann geht sicher ganz, ganz viel verloren.
Ist der Popmusik, wo eben auch für eine breite Masse, wenn man wie so die Liga erreicht, wo man so berühmt ist oder auch so bekannt und so viel Geld einnimmt, kann man dort feministisch sein? Oder muss es eben immer wie ein bisschen beides sein? Also muss man dieser Marktlogik folgen? Oder gibt es vielleicht ein Beispiel, wo das anders ist?
Hey, das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage. Also schlussendlich, wenn du gross wirst im Pop, machst du viel Geld. Und irgendwo ist das ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Weil es folgt halt der Marktlogik. Und bist du gross, hast du ein riesen Label im Rücken, wo mit dir noch viel mehr Geld machen kann. Und das ist natürlich scheiße. Also, beziehungsweise, wenn man das will und das Geld verdienen will, dann cool. Aber ich weiss nicht, ob die Ambivalenz aufzubrechen ist. Ich denke, ich weiss jetzt auch nicht, ob Billie Eilish ein gutes Beispiel ist, wo irgendwie das mal ich glaube nicht, dass sie es versucht aufzubrechen als Person, aber etwas passiert mit ihr. Weil sie, klar hat sie einigermaßen privilegierte Ausgangslage gehabt, aber sie hat angefangen Musik zu machen in ihrem Schlafzimmer mit ihrem Bruder und dann ist das Ganze halt explodiert. Und natürlich ist sie jetzt auch in dem Konstrukt inne und Teil von dem Konstrukt. Aber ich glaube auch, dass sie irgendwie auch als Person, wie sie auftritt, irgendwie gerade mega Impact hat. Und ich glaube, das werden wir erst in 10, 15 Jahren sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie gerade eine Generation prägt, wie das irgendwie Sex Pistols oder ein Kurt Cobain irgendwie geschafft haben. Mhm. Und das ist wieder ein Widerspruch, weil es ist immer noch in dieser Logik drin, aber mit einem grossen Impact, was ja vielleicht auch mega nice sein kann.
Mhm. Genau. Jetzt haben wir es so ein bisschen auf der grösseren Ebene angeschaut. Wie dass du das auch selber als DJ erlebst, über das reden wir nach dem nächsten Lied. Musik hast du wie immer bei uns du mitgenommen, also oder einfach der Gast, die Gästin. Du hast von der Kenny Arcana Larage mitgenommen. Warum das?
Hey, ich weiss einfach noch, das war ein mega schöner Moment für mich, wo ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, bin ich an einer Demo gewesen. Und es ist La Rage du Peuple, also die Wut vom Volk. Und das ist einfach irgendwie, das hat so viel mit mir gemacht, dass ich gefunden habe, den muss ich mitbringen. Und man kann den schnell googlen, den Song, und dann kann man die deutsche Übersetzung nebendran lesen. Es lohnt sich mega, weil es ist Französisch und mega schnell.
Trop vite, quand des adultes volent ton enfant pas. Imagine un mur et aboli la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ses barricades et pétons, est-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout.
de grisailles entourées parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la rage. Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage. Car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage. Car ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage. Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage. Ouais, la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. On a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution.
Du hörst die Sendung «Bei aller Liebe». Bei mir zu Gast ist Raffaella Kolb. Sie hat ihre Masterarbeit über ihre persönliche Guilty Pleasure an der Popmusik geschrieben. Also Popmusik einerseits als etwas, was Spass und Freude macht und andererseits auch Pop als etwas Problematisches aus einer feministischen Perspektive. Raffaella Kolb ist unter anderem DJ und als DJ steht natürlich Musik im Zentrum, aber auch Party, dort wo diese Musik gespielt wird. Und diese Partyräume, die sagen politisch. Raffi, was meinst du mit dieser Aussage genau?
Also so jetzt anknüpft an vorher, wo wir darüber geschwätzt haben, dass Popmusik, grosse Popmusik irgendwie einer Marktlogik folgt, bedeutet das für mich auch, dass er als mit seiner feministischen Aussage, falls es überhaupt mal eine gewesen wäre, verwässert und kommerzialisiert und eigentlich somit entpolitisiert ist. Und gleichzeitig, wenn ich die Musik spiele in einem Raum und dort ganz viele Leute hinkommen, die eine Gesellschaft abbilden, dann widerspiegelt sich ja auch die Missstände der Gesellschaft in dem Raum. Und das meine ich damit.
Vielleicht auch noch ganz kurz, was spielst du alles für Musik? Ich habe vorher gesagt Popmusik, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer.
Also ich mache eine Party und sie heißt Billy Geilisch. Und es läuft wirklich einfach die grosse Popmusik von den letzten 5 Jahrzehnten. Also von Cher über Whitney bis Britney, Christina und Billie, halt die grossen, genau.
Eben, und es kommen hier jenste Leute zusammen vor deinem DJ-Pult sozusagen.
Genau.
Was erlebst du da? In deiner Arbeit hast du diverse Beispiele, wo du eben sagst, die gesellschaftlichen Verhältnisse kommen da zum Vorschein.
Mhm. Also einerseits wird mir meine Party jedes Mal mansplained. Also ich kann nicht eine Party auflegen, ohne dass eine männlich gelesene Person zu mir kommt, etwas wünscht. Meistens ist es dann auch Backstreet Boys oder so und ich finde so, hey, läuft da nicht. Und dann wünscht sie etwas anderes von einer weiblichen Interpretin und dann habe ich das vielleicht nicht dabei oder ich will es nicht spielen oder so. Und dann kommt dann nicht einfach ein Ja-Danke. Okay, bis nachher, sondern ja, aber das müsstest du haben, weil sie ist ja mega wichtig, weil bla 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 bla, jedes einzelne Mal. Und das nervt. Mhm. Und es ist halt schon, also es nervt nicht nur, es ist natürlich auch problematisch. Und es hat auch eine Situation gegeben, wo, ich mache immer noch ein Apéro vor der Party, wo dann für Finta-Personen ist und nachher eine Party ist offen für all Gender. Und dann hat es die Situation gegeben, dass jemand am Tanzen war und gerade vor dem DJ-Pult direkt nach dem Apéro. Und sie hat ist so mit dem Gefühl dort angegangen, so, hey, heute lasse ich mir den Raum nicht nehmen. An dieser Party nicht. Und dann ist ein Typ reingekommen, weil dann eben jenste weitere Personen dazugekommen sind.
Vielleicht noch kurz, also ist die Party auch explizit für Frauen, Femta oder so gewesen? Oder
Eben nicht. Also der Apéro zuerst ist, der ist geschlossen, Finta, und dann die Party ist
und aus dem Apéro hat sie wieder das Gefühl mitgenommen.
Genau, sie hat das mitgenommen und aufgrund vom Konzept, wo die Party darunter halt und wo die Party halt ist, wo darunter steht, genau. Und dann hat es eine Situation gegeben, wo die zwei am Tanzen waren, also der Typ, der dazugekommen ist, sie vor dem DJ-Pult am Tanzen und es ist nicht, also er ist ihr wie zu nahe gekommen und sie hat sich unwohl gefühlt. Und hat ihm das dann gesagt, so, hey, geh weg, da ist jetzt mein Space. Und der hat sich irgendwie gefunden, so, was dein Space, ich darf sein, wo ich will. Hat dann irgendwie halt auch einfach du Bitch gesagt. Und sie hat dann gefunden, ist mir zu blöd, ich fühle mich unwohl, ich gehe zu den Securities. Die sind dann gekommen, haben ihn rausgestellt. Es ist ein Missverständnis passiert, dass die Securities haben wie verstanden, er hätte sie angelangt, das ist nicht passiert. Das ist erklärt worden von ihr dann mit den Securities und dem Typ. Genau. Aber was halt wirklich, was schlussendlich passiert ist, ist, sie hat sich unwohl gefühlt. Sie hat sich am Schluss schuldig gefühlt, weil das Missverständnis passiert ist. Und sie ist mit einem unguten Gefühl heimgelaufen. Und er als, wie die privilegierte Person, als männliche Person, hat sich diskriminiert gefühlt und schlussendlich, ja, ist er hässig gewesen. Aber eben, sie hat sich unwohl gefühlt und ist mit einem unguten Gefühl heimgegangen. Und ich glaube, auch das ist eine Situation, wo mega fest irgendwie eine Situation, wo wir als weiblich sozialisierte Personen so oft ausgesetzt sind. Und das hat sich auch in diesem Raum so mega gezeigt. Und auch darum, der Raum ist politisch.
Mhm, und da sieht man so ein bisschen gesellschaftliche Machtverhältnisse, in dem Fall auch im Kleinen.
Mhm.
Und wie ist das für dich als DJ? Erlebst du das selber auch? Weil du bist ja gleich auch recht sichtbar, recht exponiert.
Hey, es gibt einfach, also ich glaube jetzt aufgrund von der Interaktion, die ich habe mit Leuten, die eben Sachen wünschen, wie das, was ich vorher erzählt habe. Ich überlege mir aber auch, wie ich mich anlege, wenn ich auflege, weil ich bin ein bisschen erhöht, ich bin irgendwie am Tanzen. Ich, also, ja, natürlich. Und ich fühle mich ausgestellt, wenn ich dann Tanz und kein BH anhabe. Und zum Beispiel. Und ja, natürlich, ich mir sehr gut überlegen alles, ja.
Hast du das Gefühl, als DJ hast du dort wie auch so ein bisschen einen Handlungsspielraum auf den Raum? Also wie kannst du das beeinflussen, zu einem gewissen Grad? Und das auch so ein bisschen mitgestalten?
Ich glaube, als ich die Party angefangen habe, habe ich das Gefühl, ich kann das mit der Musik allein. Und das habe ich merken, das funktioniert nicht. Und um jetzt anknüpfen, das Beispiel von vorher, ich glaube, eine feministisch intendierte Aussage kann nur als solches gelesen werden, wenn man wie die nötige Empfängnis quasi hat dazu. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber um es zu erklären, sie hat sich den Raum nicht nehmen lassen. Weil sie kennt als weiblich sozialisierte Person, weiss sie, wie es ist, im Alltag irgendwie Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Und sie hat wie die Idee von dieser Party für sich genommen und gefunden, hey, nein, jetzt nicht. Heute nicht, nicht in dem Raum, der gehört jetzt irgendwie mir. Und das ist aber natürlich auch auf seine privilegierte Ausgangslage geprallt, wo ich muss mich auch nicht mit dem auseinandersetzen. Ich sehe die Diskriminierung gar nicht. Also ich, ist jetzt alles, wie ich das quasi interpretiere. Aber ja, das ist mega fest aufeinanderprallt. Aber eben so und er hat die Aussage, die Party quasi hat, die intendierte Aussage nicht gelesen und darum auch so reagiert auf quasi ihr Empowerment, das sie aus dem rausgelesen hat und wie sie quasi den Raum für sich deutet hat und sich angeeignet hat. Und das finde ich einerseits aus ihrer Perspektive finde ich mega toll, dass das passiert ist, weil es ist ja super, wenn man irgendwie einen Raum kann schaffen kann, wo Personen wieder Mut geben, sich zu wehren und sich darum anzueignen. Und das ist dann halt wie das Problem oder auch einfach irgendwie die Grenzen von dem Empowerment, insofern, dass er halt, dass das auf seine Weltansicht prallt und dann nicht kann funktionieren. Aber ich glaube, es hat mega viel gemacht mit ihr, beziehungsweise lese ich das so. Und das finde ich mega toll.
Und mit ihm? Hast du mit ihm auch noch Kontakt gehabt?
Nein, ich habe, also das tue ich ja vollständigkeitshalber. Er hat noch ein Mail geschrieben und hat sich quasi gefunden, hey, lassen wir Gras über die Sache wachsen. Und ja, das finde ich dann auch wieder so ein bisschen, ich habe mir niemand von uns hat reagiert auf das E-Mail, aber ich finde so, ja, natürlich ist es einfach für dich, Gras über die Sache wachsen zu lassen, weil du kennst die Situationen gar nicht, wo man sich dann so fühlt, dass man sich wie schuldig fühlt. Und es ist schon klar, jetzt in einem irgendwie kleinen Moment, aber schon klassisch so ein bisschen die Täter-Opfer-Umkehr von Opfer, die sich schuldig fühlen, dafür, dass sie Opfer werden. Und natürlich ist das ein einfaches Beispiel, nicht ein einfaches, ein kleines Beispiel für die Täter-Opfer-Umkehr. Aber ich glaube, es ist eins. Und wir müssen das Kleine genauso groß sehen wie das Grosse, weil beides sind Symptome von strukturellem Sexismus beispielsweise. Und wenn man das anfängt zu analysieren und das anfängt irgendwie damit umzugehen, dann kann das einem, glaube ich, viel geben. Und wenn er das auch machen würde, dann würde er vielleicht im nächsten Mal eine Situation, also ein anderes Handeln in so einer Situation. Und das weiss ich nicht, was mit ihm passiert ist. Ich wünschte es mir, für mich, für ihn und für alle in seinem Umfeld. Aber das weiss ich nicht.
Also wie eben doch auch ein gewisses Potenzial in diesen Situationen. Wie siehst du das bei deiner Musikauswahl? Wir haben vorher gehört, du übst Kritik an der Popmusik, auch eben an dem kommerziellen Feminismus, der dort passiert teilweise oder häufig. Und du leist das aber trotzdem auch auf, eigentlich, die Musik. Warum? Wieso sagst du nicht einfach, hey, ich nehme auch wirklich nur so ganz kleine feministische Bands?
Hey, das hat natürlich auch einen ökonomischen Faktor. Dort, wo ich Party mache, wir müssen das irgendwie finanzieren. Und wenn ich eine Party machen würde, die ich Larrage spiele und die nächsten paar Songs, die noch kommen, dann wäre es eine Finta-Party für 200 Leute. Und das wäre auch mega toll, würde ich gerne machen. Mache ich wahrscheinlich auch irgendwann mal noch. Aber in dem Rahmen wird das nicht funktionieren. Und schlussendlich, wie gesagt, ich habe eben auch einfach die Freude an dieser Musik. Und ich finde, wenn man sich irgendwie informiert, wenn man informiert konsumiert, dann darf es, glaube ich, auch okay sein, mal einfach Britney Spears zu hören.
Informiert konsumiert. Über das reden wir gerade nach der Musik, was du genau mit dem meinst. Das nächste Lied ist Slumber Party. Was ist das für ein Lied?
Das ist von Ashniko und der Princess Nokia. Princess Nokia ist eine Queer-Rapperin aus der UK und Ashniko ganz eine junge Pop-Musikerin aus den USA. Ich finde es einen tollen Song, auch weil es geht um Sex zwischen zwei Frauen und es geht um Consent vor allem. Es ist einfach ein feministischer Song, der das Thema Consent bei Sex aufnimmt und das ist toll.
I'm not shy, I'll say it. I've been picturing you naked. I'm a little faded. You look like a fucking painting. Big doe eyes, amazing. She's everything I've been praying. My heart palpitation. She looks like the type to break it. Me and your girlfriend playing dress up in my house. I gave your girlfriend cunnilingus on my couch. She cute, kawaii, hentai boobies that. I'm the Nelly in the party with some rocks for ears. I'm a slave for you, baby, Miss Britney Spears. I'm a clover, she a Taurus, bring it on for cheers. And I'm sexy like Christina when I dip below. Not a H-Town girl, but I rodeo. Yippee, yippee, kaye, welcome to the show. It's an all-girl party, clothing optional.
Me and your girlfriend playing dress up in my house.
Hentai boobies, daddy sexy. I think she really likes me. atoms. Eyes go black when she orgasms. Hide your back, she likes to stab them. My butt cheek, she likes to grab. Matching pajama birthday suits. Her spit tastes just like juicy fruit. She do that thing she usually do. Spell my name with her tongue like, uh-huh. Me and your girlfriend playing dress up in my house. I gave your girlfriend cunnilingus on my couch. She cute, kawaii, hentai boobies that excites me. I think she really likes me. Ask politely, can I? Ooh, ooh, ooh.
Wir müssen reden.
Du hörst Radio Rabe. Wir reden heute über Popmusik. Kann man als Feministin ohne schlechtes Gewissen zu der Britney Spears tanzen? Bei mir im Studio ist Raffaella Kolb. Sie ist DJ und hat ihre Masterarbeit zu ihrem ambivalenten Verhältnis zu der Popmusik geschrieben. Wir haben jetzt viel darüber geredet, eben über die Ambivalenz. Und du hast vorher gesagt, du würdest dir wünschen, dass wir Popmusik informiert und konsumieren. Was meinst du mit dem?
Ich glaube, das ist wirklich das, was mir so die Auseinandersetzung mit dem Thema von ich verurteile Pop als Teil von diesen Verhältnissen, die darin stattfindet und meine Freude daran, die Irrationale und wie ich das eben versucht habe, wie zusammenzubringen mit dem Beispiel, das ich vorhin auch erzählt habe, dass es Möglichkeiten gibt, unabhängig quasi von der Musik, Räume zu schaffen, wo das dann stattfindet, wo Personen können ein gutes Gefühl geben oder auch einfach wie so Bedeutung zumessen in einem Raum und mit dem quasi können innerhalb von dem Popkulturkuchen auch zum Beispiel aktivistisches Denken irgendwie anregen. Und ich glaube, das hat es mir mega, also das ist für mich das, was ich meine mit informieren, konsumieren. Ich konsumiere die Popmusik. Und gleichzeitig tue ich mich ja mega fest damit auseinandersetzen. Und ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich je tiefer ich mich damit auseinandersetze, desto schlimmer würde ich es finden. Und das ist aber eigentlich das Gegenteil passiert, sondern dass ich wie lustvoller wieder kann konsumieren, weil ich informierter bin. So. Genau, das meine ich damit.
Hat dich das überrascht?
Das hat mich recht überrascht, ja. Aber ich finde es mega schön, die Entwicklung.
Und wie hast also die, eben das Informiertsein, hast einfach du eigentlich dich mit dem auseinandersetzt, hast das wie so erreicht? Oder was würdest du jetzt wie auch sagen, wie könnte man das denn erreichen, dass eben vielleicht das mehr Leute machen?
Klar, das ist jetzt, ich glaube schon, Theorie lesen. Und zwar popkulturelle, wie auch feministische. Genau.
Und das sind die Fragen, die man hört, die man schaut.
Ja, und auch, ja, mega fest. Und nicht nur eben, was man hört, sondern auch, wer ist die Person, die man hört. Ich glaube, das mega fest auch. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wie so Popmusik ein mega fester Individualisierungsprozess immer stattfindet in der Popmusik. Und es ist mega einfach, zum Beispiel jemanden als feministische Ikone zu feiern, wenn es ein individualisierter Prozess ist. Also
was meinst du mit dem individualisierten Prozess?
Genau. Ich bringe ein bestes Beispiel. Britney Spears ist mega gefeiert worden, wo sie sich aus ihrer Vormundschaft befreit hat. Also die ganze Free Britney-Debatte, weil sie 13 Jahre lang ist ihr Vater ihre Vormund war. Und dann hat sie sich rausgekämpft aus dem. Und eben der Hashtag Free Britney ist ja riesig geworden und sie ist dann, weil sie sich ihre Freiheit zurückgekämpft hat, als feministische Ikone gefeiert worden. Und ja, ich weiss nicht, ich finde nicht, dass das langt. Und es hätte zum Beispiel etwas anstoßen können, weil die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ist ein mega grosses Ding auf der ganzen Welt. Und es sind so viele Frauen nicht unabhängig aufgrund von ökonomischen Faktoren, sei das wegen Einkommen. Egal, es gibt ja so also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und eigentlich hätte ja die Free Britney-Debatte diesen Diskurs können anstossen können. Weil sie ist so berühmt. Leute lesen Boulevardmedien sehr, sehr gern. Und wieso ist der Hashtag und die Bewegung, wieso hat die aufgehört, wo Britney frei war? Weil eigentlich hätte man das ja können nutzen können, um grundsätzlich über die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu reden. Und das passiert nicht im Pop. Oder in der Popkultur habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, es passiert nicht. Und das wäre, wieso? Pop hat so viel Potenzial. Mhm. Weil er tut so viel, was irgendwie in der Gesellschaft gesellschaftliche Missstände widerspiegeln. Und sie werden aber nicht angesprochen.
Sondern es geht einfach nur so ums Einzelbeispiel. Okay, genau. Britney, sie, das ist jetzt einfach ihr passiert, hat aber nichts mit anderen Frauen oder der Gesellschaft zu tun. So.
Mega fest, und das ist ja natürlich dann schon auch wieder irgendwie so ein kapitalistischer, neoliberaler Auswuchs von irgendwie, du musst dich um dein eigenes Glück sorgen und wenn es du geschafft hast, dann ist es gut und alles andere scheißegal. Und eben, ich finde, Pop hat so viele Möglichkeiten. Und zwar nicht in Bezug auf jetzt die Musik, die jetzt vielleicht einfach eine Britney Spears rausgibt, sondern als, irgendwie als Gesamtkonstrukt, was halt Popkultur ist. Und in der Rezeption und von Fans über irgendwie all die Kulturgüter. Und es ist ja eben, Popmusik ist nicht einfach nur die Musik, die du auf Spotify abspielst, sondern es ist mega ein grosses Rundum.
Mhm. Und über das müssen wir eigentlich alles mehr reden, also auch um das System drumherum.
Ja, mega fest. Weil Pop ist ja schlussendlich ein Teil vom System und gemacht vom System.
Und ist da auch der Unterschied eigentlich von dieser Popmusik und einer feministischen oder einer politischen, aktivistischen Bewegung?
Sorry, jetzt habe ich die Frage nicht
verstanden. Würdest du wie sagen, okay, dort unterscheidet sich eben nachher auch Popmusik zu Aktivismus, eben wenn sie nachher aufs System abzielt?
Hey, ich denke es schon, ja. Und ich glaube, man kann mit Musik aufs System abzielen, obwohl Musik irgendwie Teil davon ist und dass du deine Musik halt musst auf Spotify anbieten und Merch musst verkaufen. Und das wird sich ja nicht so schnell ändern, dass man das als Musikerin irgendwie machen muss. Aber man kann natürlich auch durchaus... Man könnte darauf schiessen, dann muss man vielleicht noch einen Job nebenan haben. Was ich auch nicht so geil finde. Es wäre ja schön, wenn man das etwas anders könnte gestalten könnte. Aber ja, man kann sich in der Musik und mit der Musik oder wie die Art und Weise, wie du die Musik irgendwie gibst, aktivistisch zeigen. Aber ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Ja.
Und gibt es da irgendwie aktuelle, coole Beispiele, die dich jetzt irgendwie beeindruckt haben? Oder wo du gesagt hast, hey, okay, mal, da ist jetzt wie jemand so ein bisschen politisch aktiv oder macht eine solche Aussage, wo in so einem Rampenlicht steht und eigentlich so ein bisschen dem Mainstream zugehört?
Hey, ich glaube, es kommt mehr. Also ich war jetzt gerade am Billie Eilish-Konzert, weil, ja, logisch, habe ich müssen gehen. Und Jessie Reyes hat Support gemacht. Und sie hat sich ganz klar zum Abtreibungsgesetz in den USA geäussert auf der Bühne. Hat vor 14'000 Menschen gefunden, kommen sagen jetzt alle zusammen, fuck Patriarchy. Alle zusammen, 14'000 Leute schreien, fuck Patriarchy. Schon irgendwie weird gsi, aber auch geil. Und ich meine, das ist schon im grossen Bereich. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch eine Billie Eilish, die irgendwie in den Visuals dann Aktivistinnen zeigt, mit Trans bis zu irgendwie feministischen Anliegen, zu Klimaanliegen, zu Black Lives Matter, tut sich schon was.
Mhm. Und eben, das war auch ein breites Publikum.
Das ist natürlich sehr ein breites Publikum.
Szene,
Und das ist jetzt im Pop-Bereich. Natürlich gibt es jetzt eben, wie Larange, die wir vorhin gehört haben, oder es gibt natürlich mega, mega viele feministische Künstlerinnen, die aber halt nicht so berühmt sind.
Mhm. Eben, du hast jetzt die Arbeit geschrieben. Du hast dich, kann man sagen, du hast dich ein bisschen versöhnt auch mit deinem Guilty Pleasure?
Ja, ich habe mich durchaus ein bisschen versöhnt, ja. Und ich glaube eben, um nochmal zurückzukommen zu dem Beispiel, das ich vorhin erzählt habe, mit dieser Situation zwischen den zwei an meiner Party, wo ich das erfahren habe, weil ich war am Auflegen, ich habe es am Abend selber habe ich es nicht mitbekommen und erst nachher erfahren. Und das Erste, was ich machen wollte, ist hinschmeissen. Ich fand, nein, also irgendwie, wenn so Sachen passieren, dann wollte ich das nicht machen. Und dann habe ich aber auch gedacht, irgendwie ist es auch blöd, weil es passiert an jeder Party. Man muss auch, glaube ich, mehr mal darüber reden, dass irgendwie in unseren Räumen irgendwie Sachen passieren, die nicht gut sind.
Also das ist eigentlich nicht dein Auflegen, das ja, Problem ist, sondern
ja, voll, nein, ja, absolut. Und eben aufgrund von dieser Bedeutungszumessung, die die Partygängerin gemacht hat und dem Empowerment, das meiner Meinung nach passiert ist und der Mut, den sie aufgenommen hat und sich gewehrt hat, das ist, glaube ich, so der Versöhnungsmoment für mich, dass ich finde, hey, innerhalb von dem Konzept, wo eben so ein bisschen das popfeministische, marktlogische Konzept hat, wo Feminismus verwässert und ich nutze ja irgendwie Feminismus und Pop irgendwie als Marketinginstrument. Das geht mir natürlich irgendwo durch gegen den Strich und das weiß ich. Ich bin mir dem bewusst, aber so der Moment, der passiert ist, der ist wirklich persönlich für mich und ich finde, an dem kann man auch weiterhin arbeiten. Und die feministisch intendierte Aussage von dem Raum und von dieser Party einfach noch ein bisschen ausbreiten, irgendwie versuchen mit anderen Strategien noch subversiv irgendwie die Aussage halt bei allen Menschen in dem Raum zu verteilen. Und das ist so ein Ziel. Ich glaube, es lohnt sich dort irgendwie auch weiterzumachen. Und das hat mir die Arbeit gebracht, ja, dass ich weiterhin irgendwie die Hoffnung habe, dass ich mit dem Raum noch ganz vielen anderen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie den Raum so lesen, dass es ihnen irgendwie eine Bedeutung gibt.
Hast du jetzt da auch noch irgendwie gerade etwas in Planung? Eben so, du hast noch von Strategien geredet. Wie geht es bei dir so ein bisschen weiter als DJ?
Also ich habe einfach so, also ich arbeite natürlich gross an einem Awareness-Konzept, damit wir Anlaufstelle sein können und irgendwie mitbekommen, wenn Sachen passieren, die nicht okay sind. Jetzt auf meine Party selber bezogen, ich habe all die Köpfe von diesen berühmten Interpretinnen hinter mir und wie das eben, das was ich vorhin auch angesprochen habe, das Marketinginstrument quasi, ich benutze ja die Köpfe zum Werbung machen für die Party und das funktioniert, weil es ist Britney und es ist Beyoncé und etc. Und ich habe gefunden, ach komm, weg mit und es soll einfach ein grosses nur Ja heisst Ja. Und zum Beispiel so Sachen. Und ich weiss nicht, vielleicht ecke ich an damit. Und vielleicht kommen ein paar Leute weniger. Ich hoffe es zwar nicht. Es wäre ja einfach ein bisschen peinlich, wenn man findet. Nein, wirklich. Also ihr wisst jetzt, wie ich es meine. Es war jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. Aber vielleicht gibt es der einen oder anderen Person eine Erinnerung, wenn sie jemanden anspricht an einer Party. Oder?
Genau. Also nimmst du eigentlich auch Mut und Sicherheit zum Position bekennen aus dieser Arbeit.
Ja, so, ich glaube schon.
Gut, ja, wir sind jetzt schon am Ende von dem Gespräch angekommen. Wir haben aber noch ein letztes Lied. Ich würde sagen, es passt gerade sehr gut zu dem, was wir jetzt geredet haben. Es ist «Ni una menos» von der Chocolate Remix. Wieso hast du das Lied mitgenommen?
Ich habe es mitgenommen, weil ich dachte, ich nehme noch ein spanisches Lied mit, weil ich ein bisschen verschiedene Musiken zeigen von aus verschiedenen Kontinenten, die feministisch sind. Und der Song mit «Ni una menos» nimmt die ganze Bewegung aus Lateinamerika auf, mit «Ni una menos», also keine einzige weniger, wo es um Femizid geht, also Gewalt und Mord an Frauen. Und die Bewegung ist mega fest in Europa angekommen. Und es geht darum, zu zeigen, dass wenn ein Partner oder ein Ex-Partner eine Frau umbringt, hat das System und es sind keine tragischen Einzelfälle. Plus, es ist Reggaeton, eigentlich nicht meine Lieblingsmusik, aber es ist natürlich auch ein Genre, das sonst sehr männerdominiert ist und sehr Sexismus prägt. Und sie eignet sich das an, bringt den politischen Inhalt rein und darum habe ich es mitgenommen.
Merci vielmals, Raffi, bist du da gewesen?
Danke vielmals.
No hay excusa. excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
Ni una menos von der Chocolate Remix. Wir sind am Ende von der «Bei aller Liebe»-Sendung angekommen, oder am Ende vom Talk.
Genau, und das Lied hat nämlich auch unser Talk-Gast mitgebracht, das war Raffaella Kolb.
Wir haben heute über ihr ambivalentes Verhältnis zu Pop, Musik geredet, aber auch ihre Versöhnung damit. Martina, was ist dir besonders geblieben?
Ja, eigentlich der Aspekt von der Popmusik, also besonders wenn eben weibliche Künstlerinnen sich als Feministinnen deklarieren oder ihre Musik als feministisch deklarieren und das eigentlich dann zu einem Produkt wird und dass das eigentlich in dem Sinn nicht das Ziel oder so wie es Raffaella versteht und glaube ich persönlich auch, was der Feminismus schlussendlich soll bewirken.
Mhm, so dass es plötzlich so kommerziell genutzt wird und eigentlich verwässert. Das habe ich auch sehr eindrücklich aufgezeigt, gefunden und jetzt am Schluss auch das Beispiel oder der Moment von der Raffaella, wo sie gefunden hat, hey nein, ich wollte das vielleicht gar nicht machen und frustriert war und nachher aber wie weitergemacht haben und gemerkt haben, hey, nein, okay, das bringt auch nichts, einfach aufzuhören. Man muss vielleicht einfach schauen, was kann man für Räume schaffen, wie kann man mit der Ist-Situation umgehen. Und das habe ich beeindruckend gefunden.
Voll, auch sich die Räume weiterhin halt zu erkämpfen und offen zu behalten. Ich glaube, dort haben wir alle weiterhin eine Verantwortung vielleicht.
Falls du jetzt die Sendung verpasst hast und sie aber noch gerne nachhören möchtest, dann kannst du das auf unserer Webseite. Geh einfach auf www.rabe.ch/bi-aller-liebe.
Genau, wenn dir die Sendung jetzt gefallen hat, dann kannst du uns auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram folgen.
Und hier, Rabe, geht es jetzt weiter mit der Sendung «Ja dran» und am 7. kommt das «Queer Up Radio».
Merci vielmals allen fürs Zuhören. Die nächste «Bei aller Liebe»-Sendung gibt es am 7. August. Wie immer vom 5 bis am 6.
Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Livia
und Martina. Schönen Abend miteinander.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Wir müssen reden.
Bei aller Liebe.
Wir müssen reden. Liebe. Aber wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.